Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Wir glauben, dass Gottes Liebe der Kern unseres Glaubens ist und unser Denken und Handeln prägt. Missverständnisse über sie können dazu führen, dass wir Gottes Liebe falsch verstehen oder falsche Erwartungen an andere stellen. Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen die biblischen Facetten dieser einzigartigen Liebe erkunden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen hier zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit mir in der Runde ist die Carmen, der Adrian und der Jürgen. Ich bin der Thomas. Wir wollen weiter nachdenken über diesen kosmischen Konflikt. Wir denken nach über die Liebe Gottes und seine Gerechtigkeit. Ganz am Anfang wollen wir noch miteinander beten. Allmächtiger Gott, wir sind so dankbar, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns dein Wort gibst, dass wir aus deinem Wort auch die Wahrheit erkennen dürfen. Und du hast versprochen, dass die Wahrheit uns frei macht. Herr, wenn wir jetzt darüber nachdenken, über diesen kosmischen Konflikt, die Realität dieses Konfliktes, den Ursprung, den Ausgang, hilf uns, Herr, bei diesem Studium, und hilf auch denen, die uns hier zuschauen und zuhören, dass sie es verstehen können. Und ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Okay, ich habe gleich eine Frage an euch. Es heißt hier in unserer Lektion, dass es so manche Christen gibt, die diese Idee eines kosmischen Konfliktes ablehnen, dass es da himmlische Wesen gibt, die da in Sünde gefallen sind. Was würdet ihr denn sagen? Woran lässt sich erkennen, dass dieser kosmische Konflikt Realität ist? Dass es den wirklich gibt?
Ich glaube, wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, dann begegnet mir das jeden Tag. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, Freunde von mir, die es mit Glauben nicht so viel zu tun haben, die hier in dieser Welt leben, ich glaube, dass sich die nicht mal wirklich Gedanken drüber machen, sondern das wird vielleicht Gott ja irgendwo und Engelchen so ja, lieb skizziert, aber nicht für sie als Realität. Auf der anderen Seite kommt dieses Übernatürliche immer stärker vor, aber es wird nicht mit Glauben in Verbindung gebracht irgendwie.
Interessant. Ja.
Also unsere Welt ist voll von Konflikten. Konflikte in der Welt, ja, jetzt haben wir viele Kriege, die gerade in der Ukraine herrschen, Israel, Hamas und so weiter. Auch in mir selbst merke ich immer wieder Konflikte, ja, dass ich vielleicht was Gutes eigentlich machen will, aber am Ende mache ich doch das genaue Gegenteil. Und ich finde, dass die Bibel, wenn man sie studiert, einem dann auch zeigt, hey, Gott ist nicht jemand, der dieses Böse in dir verursacht, sondern das Böse, das kommt nicht von ihm. Er ist ein Gott der Liebe. Und ich finde, das sind so die ersten Hinweise so darauf, dass, hey, wenn Gott eigentlich das Gute will und das Böse nicht von ihm kommen kann, dann muss es irgendwo anders herkommen. Ja. Also, dass Gott derjenige ist, der dann quasi, wie soll ich sagen, die Hölle am Laufen hält oder der dann ist, der mich dafür bestraft, dass ich nicht das gemacht habe, was er wollte. Das widerspricht so ein bisschen für mich dem Verständnis, dass Gott eigentlich Liebe sein soll. Und wenn man dann eben diesen ersten Punkt verstanden hat, Gottes Liebe, dann kann man daraus dann auch verstehen, okay, er gibt auch Freiheit, ja, das, dann kann man sich gegen ihn entscheiden und dann ist da eben auch Raum für so einen Konflikt.
Also würde ich sagen, wir leben ja in Konflikten oder wir erleben selber Konflikte, was ja ein Hinweis darauf ist, dass es da einen kosmischen Konflikt vielleicht gibt. Ja, irgendwo muss es ja eine Ursache geben für diese Konflikte. Ja. Okay. Wollen wir weiterschauen? Gleich in Matthäus Kapitel 13, dort haben wir ein Gleichnis. Jesus erzählt hier ein Gleichnis. In Matthäus Kapitel 13, ab Vers 24. Jürgen, kannst du uns das mal lesen? Das wäre Matthäus 13, 24 bis 27.
Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf einen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter dem Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut?
Dankeschön, Dankeschön. Bleib mal kurz hier stehen, wir kommen gleich zur Auflösung. Das heißt, die Knechte stellen eine Frage. Und ihre Frage ist hier: Du hast doch guten Samen gesät. Wir sehen, es ist Unkraut da. Woher kommt das? Das ist ihre Frage. Ja. Was denkt ihr, warum stellen die Knechte diese Frage?
Ich denke, sie haben ein gewisses Bild, was der Herr macht. Also sie haben von dem Herrn ein Bild und vielleicht auch eine Erfahrung, wie er handelt und was üblich ist.
Mhm. Das heißt, ihr Bild von diesem Herrn wäre, es ist alles sehr gut.
Genau.
Ja. Woher kommt jetzt das Böse?
Ja, halt einfach dieses Unverständnis, woher kommt das jetzt? Du hast hier nur guten Samen gesät und jetzt ist auf einmal Unkraut da. Mhm. Wo kommt das her? Mhm. Diese Ratlosigkeit.
Ja, vielleicht steckt da auch ein bisschen Zweifel in den Leuten, die da fragen, weil sie haben ja nicht gesehen, was der Feind getan hat. Sie sehen nur das Resultat davon. Mhm. Und vielleicht erzeugt das in ihnen auch ein bisschen ein Fragen. Hey, Herr, hast du wirklich nur guten Samen gesät? Oder war da vielleicht auch ein bisschen Unkraut dabei? Mhm. Ja, meinst du es vielleicht doch nicht so gut? Oder hast du da auch ein bisschen was Schlechtes mit hineingestreut? Mhm. Also vielleicht könnte man das auch so auslegen.
Fast schon vielleicht auch in die Richtung, wer ist jetzt schuld daran? Mhm. Ja, irgendjemand muss ja schuld sein, weil wir wollen auf was Gutes und nicht das Unkraut, das hilft uns nicht. Wir wollen guten Samen, wir wollen guten Resultat. Ja. Dankeschön. Jetzt kommt die Antwort, Vers 28 bis 30. Ja.
Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein, damit ihr nicht etwa bei Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis die Ernte, zu der Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lasst zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune.
Mhm, Dankeschön. Die Antwort liegt also auf der Hand, es war der Feind, es kommt hier nicht vom Herrn. Er hat was Gutes gemacht. Der Feind hat hier etwas zerstört, was gut war. Und jetzt kommt natürlich auch die Frage, naja, wollen wir da nicht gleich eingreifen? Ja? Hm. Wollen wir nicht gleich das Unkraut rausziehen? Und plötzlich kommt die Antwort, nein. Hm. Warten wir bis zur Ernte. Warum? Warum dieses Warten? Warum nicht gleich eingreifen? Warum nicht gleich Unkraut rausreißen?
Ja, um jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben, ich glaube einfach, der Herr hat halt einfach viel mehr Erfahrung als die Knechte. Und der weiß, okay, es kann halt passieren, wenn das noch jung im Wachsen ist, dann kann es passieren, dass ich halt auch teilweise Weizen ausreiße. Um das jetzt auf unser praktisches Leben umzulegen, wir sind ja auch oftmals dazu geneigt, dass wir vorschnell Leute verurteilen und sagen, ja, keine Ahnung, ja, verurteilen halt einfach. Und wir sehen aber nicht in das Herz des Menschen. Und ich glaube, dass wir auch in der Gefahr sind, dass es uns sehr schnell passiert, Leute in eine Schublade zu stecken, wo sie, glaube ich, gar nicht hingehören. Ja. Und um das geht's, glaube ich, auch bei diesem Gleichnis. Der Herr hat einfach mehr Erfahrung und weiß, okay, lass dem Ganzen mal Zeit, dann siehst du eh irgendwann den Unterschied.
Mhm. Okay. Mhm. Klingt wie eine Wartezeit, die hier ankündigt, oder?
Geduld.
Ja, Geduld haben, warten bis zur Ernte. Und erst dann.
Ich finde es auch eben interessant, das bestärkt, finde ich, auch nochmal das, was Jürgen gesagt hat, dass wir hier die ganze Zeit von den Knechten und dem Herrn und dann auch dem Feind hören. Mhm. Und dann ganz am Ende kommt auf einmal noch eine neue Gruppe dazu, und zwar die Schnitter. Mhm. Ja, also die dann quasi die Aufgabe haben, gut und schlecht zu unterscheiden. Also eben auch ein bisschen in die Richtung, hey, es ist nicht meine Aufgabe, in erster Linie gut und böse zu unterscheiden, sondern ja, vielleicht einfach auch mitzuhelfen, dass dieser Acker wachsen kann, ja, dass da Gutes wachsen kann.
Ja, wir haben ja die Auflösung. Jesus erklärt ja, was dieses Gleichnis bedeutet. Das habt ihr dort, Vers 36, ja, dass sie sogar zu ihm kommen mit der Bitte, erkläre uns doch dieses Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und dann sagt es ihnen, ja, der gute Same seht, das ist der Sohn des Menschen. Und der Acker ist die Welt und der gute Same, das sind die Kinder des Reichs und das Unkraut, das sind die Kinder des Bösen. Und der Feind, der es seht, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit und die Schnitter sind die Engel. Und dann erklärt er quasi noch den Rest hier in Vers 60, ja, gleich wie man das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Wenn er jetzt sagt, wir sollen warten, ja, warten bis zur Ernte, weil wenn es jetzt schon geschieht, dann kann es passieren, dass man neben dem Unkraut auch guten Weizen rausreißt, guten Samen rausreißt. Heißt das jetzt, wir sollen gegen das Böse nichts tun? Sollen wir es einfach ignorieren? Tolerieren sogar? Oder sollten wir schon was machen?
Ja, wie heißt so schön in der Bibel, begegne dem Bösen mit Gutem. Natürlich nicht ignorieren. Aber die Gefahr ist halt, dass du Menschen für das Himmelreich Gottes verlierst, wenn du zu vorschnell an die rangehst und sie vorverurteilst. Weil du weißt ja nicht, wer sich irgendwann mal bekennen wird. Und das, glaube ich, kommt auch bei diesem Gleichnis raus. Du kennst halt am Anfang noch nicht so diesen Unterschied. Wer ist Weizen, wer ist Unkraut? Ich denke an mein eigenes Leben. Ich bin nicht adventistisch aufgewachsen und hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitze und über Glauben rede. Und wenn ich jetzt mein altes Leben hernehme, dann wäre ich aber sowas von beim Unkraut. Genau. Und du weißt halt nie, wer sich wann bekehrt. Und übe Geduld und Langmut. Ja. Aber natürlich nicht, dass wir jetzt gar nichts machen gegen das Böse. Aber begegne dem Bösen mit Gutem.
Sicher.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, da liegt auch so ein bisschen drin, auf was konzentrieren wir uns? Vielleicht auch bei unserem Nächsten. Konzentrieren wir uns auf das Schlechte, auf das Böse, vielleicht auch auf das Böse, was mir jemand getan hat? Oder ja, versuche ich auch, das Gute zu sehen, das Gute zu fördern, das Gute zu tun? Ja, geht es mir darum, immer zu versuchen, das Böse, so gut es geht, von mir fernzuhalten? Aber dabei verliere ich dann vielleicht das Gute aus den Augen, dadurch, dass ich mich die ganze Zeit nur auf das Schlechte konzentriere. Also es ist, denke ich, auch wichtig für uns als Gläubige, dass wir versuchen, uns auf Jesus, auf das Gute zu schauen, auf das Gute zu konzentrieren und nicht immer nur auf die Dinge, die vielleicht noch nicht 100% perfekt sind.
Ich bin auch beim Adrian. Ich glaube, es ist wichtig, sich auf das Positive zu fokussieren, aber es ist auch wichtig, dass ich weiß, wo sind die Grenzen. Also wenn ich so durch ins Blaue reinlebe und mir überhaupt nicht bewusst ist, wo ist eine Gefahr da oder ja, einfach so die Augen in die Luft und so dahin gehe und da ist der Abgrund, dann ist das eine Gefahr für mich. Ja? Ich sollte bewusst einfach den Weg sehen und das hilft, wenn ich das andere abstecken kann, ohne zu verurteilen.
Natürlich, ja.
Und vielleicht auch noch, ich glaube auch, dass wichtig ist, dass wenn du erkennst, dass gewisse Leute bewusst böse Dinge machen, das sollte man schon konsequent ansprechen. Aber wenn du jetzt Leute siehst, die, ja, die stecken halt da so drinnen und leben ihr Leben, denen eher halt mit Liebe und Freundlichkeit begegnen. So wie es halt Jesus auch gemacht hat. Die Pharisäer hat er angegriffen.
Ist klar.
Aber die anderen, die Zöllner, die Huren und so, da eher mit Liebe und Barmherzigkeit.
Das ist klar, das ist klar. Also das Gleichnis ermutigt uns jetzt nicht dazu, das Böse in der Welt einfach gewähren zu lassen. Also wenn jetzt jemand tatsächlich einen Mord begeht, ich meine, da gibt's Gesetze, ne? Oder wenn jetzt jemand Diebstahl begeht und so weiter, ja, den sollte man schon nachgehen und es nicht einfach gewähren lassen. Und doch merken wir hier, dieses Gleichnis zeigt uns oder gibt uns einen Einblick in etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja. Und jetzt mal die Frage an euch, wie hilft das Gleichnis jetzt, so ein Stück weit zu verstehen, wie das Böse in die Welt kam? Was jetzt der Ursprung des Bösen ist oder der Ursprung dieses kosmischen Konfliktes.
Da steht der Satan.
Ja, okay. Also es ist eigentlich unmissverständlich. Ja. Es wird ganz klar deutlich gemacht, dass der Herr, dass Gott mit dem Bösen nichts zu tun hat. Dass er nicht der Urheber ist, dass er nicht der ist, der das initiiert, sondern dass es da auf jeden Fall eine komplette Gegenseite gibt, die das Ganze verursacht. Und Jesus beschreibt das dann ja auch ein paar Verse später, wie du gelesen hast.
Dafür ist das Bild total genial, finde ich, weil das macht es so total plausibel. Ja. Keiner, der was ernten möchte, wird sich selbst Unkraut reinsehen.
Ganz richtig.
Aber jetzt will ich mal provokant einwerfen. Es steht ja Satan, das stimmt. Aber Gott hat ja Satan erschaffen. Das habe ich auch schon oft gehört. Aber man vergisst ja auch immer diesen freien Willen. Und ich habe jetzt kürzlich erst bei Ellen White gelesen, man soll erst gar nicht versuchen, die Sünde irgendwie zu erklären, weil dann gibst du ihr sogar noch eine Berechtigung auf die Art. Es ist einfach ein Mysterium. Wo kam das her? Warum hat der solche Gedanken entwickelt? Der war direkt am Gottesthron. Keine Ahnung, wie das funktioniert.
Das ist ein spannender Gedanke. Ich glaube, über den denkt man noch ein bisschen weiter nach. Und da springen wir mal ganz in den Anfang, weil in 1. Mose Kapitel 1, 1. Mose Kapitel 1, Vers 31, es wird uns dort gesagt, dass Gott alles sehr gut gemacht hat. Okay. Aber wenn wir dann weitergehen, in 1. Mose Kapitel 3 haben wir dort die Geschichte mit der Versuchung. Der Baum der Versuchung ist da. Und hier kommt Eva quasi zu diesem Baum und wird von der Schlange, die ja letztendlich Satan ist, versucht. Kannst du die Geschichte kurz lesen, Adrian? Das ist 1. Mose 3, 1 bis 7.
1. Mose 3, 1 bis 7. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.
Mhm. Danke, bis dahin reicht. Wie geht's euch, wenn ihr die Geschichte hört? Also hier ist ja schon von einem Konflikt irgendwo die Rede. Wie lässt sich dieser Konflikt hier erkennen?
Ja, es ist etwas Böses in Eden. Mhm. Also eigentlich etwas, was dort schon gar nicht hinpasst. Mhm. Und was eigentlich ganz klar, also die Schlange geht ganz klar gegen Gott vor oder hinterfragt das Wort Gottes.
Mhm. Was ja ich auch wieder faszinierend finde bei der Geschichte, ist wieder so dieses Unverständnis für mich. Wir haben ja davor gehört, alles war sehr gut, als Gott es geschaffen hat. Und dann schafft es aber die Schlange trotzdem bei der Eva irgendwie so dieses Gedankengut einzupflanzen oder diese Zweifel oder wie auch immer, obwohl alles sehr gut war. Mhm. Wie konnte das passieren? Also sage ich schon mehr Frage als eine Antwort, aber das fasziniert mich halt wieder. Die waren in einem perfekten Setting und trotzdem hat es funktioniert, die so zu belügen, manipulieren oder zu verleiten, dass sie sich gegen dieses sehr Gute gewendet haben, gegen Gott gewendet haben.
Es wird ja hier quasi das Vertrauen in Gott in Frage gestellt, oder? Ich meine, Gott hat ganz klar was gesagt, sie soll nicht davon essen, und die Schlange kommt und sagt, ihr könnt ruhig davon essen, wird euch nicht schaden. Aber Gott hat gesagt, es wird zum Schaden sein, und damit steht sie da und muss eine Entscheidung treffen. Wem vertraut sie jetzt mehr? Ja? Dem, was Gott gesagt hat, oder dem, was die Schlange sagt?
Wobei es total unlogisch ist trotzdem. Also Gott kannten sie schon, das war die erste Begegnung mit der Schlange. Sie hat mit Gott bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Aus menschlicher Sicht sag, ja, wem würde ich denn trauen? Aber das ist wahrscheinlich das Spannende oder dieses noch an mehr Angebot, was wir vom anderen vielleicht, ja, vielleicht kann man es erklären mit Eltern, denen man vertraut und die es gut mit einem meinen. Aber als Jugendlicher denkt man, ja, ist gut, aber das ist noch spannender. Vielleicht ist, ja.
Natürlich, natürlich.
Für mich zeigt es auch wieder so dieses Mysterium Sünde. Also ich erlebe das in meinem eigenen Leben, wo ich mir oft denke, warum machst du das? Du willst es ja eigentlich gar nicht. Du willst eigentlich dein Leben mit Gott leben und so weiter. Und dann ertappst du dich immer wieder, wie du Sachen machst, die du eigentlich gar nicht machen möchtest. Wo ich mir denke, warum?
Natürlich. Wo wir auch hinterher merken, es ist ja nur zu unserem Schaden und nicht wirklich zu unserem Besten.
Und da wären wir dann wieder mit diesem Konflikt,
genau,
den du dann siehst, wenn natürlich du die Augen aufmachst.
Das ist richtig, ja. Und es wurde hier versprochen, es wären ihnen die Augen aufgetan, und es wurden ihnen die Augen aufgetan. Aber was haben sie erkannt, ja? Dass sie nackt sind, dass sie etwas verloren haben, ihre Unschuld quasi verloren haben. Es beginnt dann hier, dass Gott nach ihnen sucht. Er hat nach wie vor Interesse an ihnen. Er zeigt ihnen auch in diesem Dialog, dass er nach wie vor sie lieb hat. Und dann kommen wir hier in 1. Mose 3, in Vers 15, zu dem sogenannten Proto-Evangelium. Kannst du uns das lesen, Carmen?
Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Dankeschön. Also es geht hier um die Schlange, ja. Gott spricht zur Schlange. Er spricht natürlich auch über die Frau und die Nachkommen der Schlange und die Nachkommen der Frau. Aber Gott sagt, er will Feindschaft setzen. Warum will Gott jetzt Feindschaft setzen? Ist nicht Gott ein Gott der Liebe und der Freundschaft? Jetzt will Gott sich Feindschaft setzen. Wie versteht ihr das?
Ja, Feindschaft dahingegen zwischen den Leuten, die eben Gott nachfolgen wollen, und denen, die eben eher an der Welt hängen oder an Satan hängen, wenn man es so sagen will. Dass da eine Trennung ist. Weil wir sehen ja auch dann später in anderen Geschichten, wo sich das halt leider wieder vermischt. Zum Beispiel vor der Sintflut, wo sich die auch wieder vermischen. Hätte so nicht sein sollen. Und da sollte die Feindschaft sein.
Okay. Vielleicht ist die Feindschaft jetzt auch einfach durch die Sünde schon, es geht gar nicht anders. Sünde ist das Gegenteil von Liebe. Mhm. Und dadurch entsteht automatisch eine Disconnection. Also du kannst nicht Liebe wollen und sein und gleichzeitig Sünde machen. Also das ist ein Widerspruch.
Wenn wir zurück an Matthäus 13 denken, haben wir, da wird ja der Satan als Feind bezeichnet. Also Gott war schon vor dem Sündenfall, bevor Adam und Eva diese Entscheidung getroffen haben, mit Satan verfeindet. Und Gott sagt jetzt hier, hey, ihr gehört jetzt nicht automatisch zu diesem Feind dazu, sondern ihr seid auch auf meiner Seite. Ich möchte euch auf meiner Seite haben. Ich möchte auch Feindschaft zu diesem Feind, zu diesem Satan für euch, also ermöglichen, ja, noch einen Ausweg für euch haben. Eben, es ist ein Proto-Evangelium, es ist eine gute Nachricht für Adam und Eva hier an dieser Stelle, dass sie quasi nicht zu diesem Feind jetzt dazugehören, ausgeliefert sind, genau, sondern auch die Chance haben, wieder zu Gott zurückzukommen oder ja auch Gottes Arm, der ausgestreckt ist, zu ergreifen.
Genau, oder mit anderen Worten, ich meine, das Gegenteil von Feindschaft wäre ja Freundschaft. Okay. Und wenn Gott jetzt kommt und sagt, er setzt die Feindschaft, dann klingt das fast so, als wäre der Mensch jetzt hier durch die Entscheidung, der Schlange mehr zu vertrauen als Gott, zum Freund Satans geworden. Weil dem ich vertraue, dessen Freund bin ich. Ja, und Eva hat sich entschieden und Adam natürlich dann auch, der Schlange mehr zu vertrauen als Gott. Und dadurch sind sie zu Freunden Satans geworden. Wenn man so will, jetzt kommt Gott und sagt, aber ich möchte, dass ihr meine Freunde seid. Und darum setzt er diese Feindschaft, damit der Mensch wieder ein Freund Gottes wird und in dieser Beziehung zu Gott leben kann. Und dann haben wir hier, ich meine, warum wird dieser Vers denn Proto-Evangelium genannt? Wo steckt denn jetzt hier drin das Evangelium?
Eigentlich müsstest du gar nicht mehr weiterlesen. Mit diesem Vers hat sich eigentlich alles erledigt. Du weißt, da wird jemand kommen und der wird der Schlange Satan den Kopf zertreten. Okay, Satan wissen wir hier auch noch nicht, aber du weißt, der wird dem Feind den Kopf zertreten.
Natürlich.
Und damit ist alles erledigt und fertig. Ja. Ja. Und das ist eigentlich die schönste Botschaft, dass es überhaupt gibt. Du weißt schon, wenn du dich für wen entscheidest, stehst du auf der Siegerseite oder auf der Verliererseite. Ja.
Das wird hier schon angekündigt. Es wird ihn natürlich selber auch treffen. So steht es hier auch, ja, in die Verse stechen. Wird also schon was angekündigt und wir merken dann, wie sich das dann auch im Laufe der Zeit weiterentwickelt und am Ende auch erfüllt in Jesus Christus. Genau. Schauen wir mal weiter. Wir suchen mal weiter, was uns die Bibel quasi offenbart über diesen kosmischen Konflikt. Gehen wir mal in Hesekiel Kapitel 28. Kannst du uns das wieder lesen, Jürgen? Das wäre Hesekiel 28, ab Vers 12, 12 bis 19. Hesekiel 28, 12 bis 19.
Menschensohn, erhebe ein Klagelied über König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, Herr. Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke, Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurde sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligen Berg mitten unter feurigen Steinen, gingst du einher. Vollkommen warst du in deinem Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schimmernder Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden in der Unredlichkeit deines Handelns hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich verzehrt und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht, vor den Augen aller, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden, du bist dahin auf ewig.
Dankeschön. Was deutet denn darauf hin, dass es hier um Satan geht? Es steht ja hier im Vers 12, es ist ein Klagelied über den König von Tyros. Warum geht es hier um einen Menschen oder geht es darüber hinaus? Was denkt ihr, sind so Hinweise in dem Text, dass es doch
um mehr geht? Vers 14 zum Beispiel, du warst ein schierender Cherub.
Gottes Berg, genau, ja. Also da merkt man schon auch vollkommen, ne, Vers 15, das kein, kein, das kann man ja über keinen Menschen sagen. Ja? Mhm. Außer vielleicht über den Sohn Gottes selber, aber kein Mensch ist so vollkommen. Sie sind ja in Sünde gefallen. Sie sind ja alle Sünder, heißt es dann. Ja? Also hier tatsächlich ein Hinweis darauf. Und wie kam es jetzt zu diesem Konflikt? Was ist jetzt genau der Konflikt? Worin besteht denn der Konflikt?
Weil sich dein Herz erhob. Also dieser Wunsch, einfach Gott gleich zu sein oder ja, noch mehr zu wollen.
Das sind halt so zwei, drei Aspekte. Die Schönheit, seine Weisheit. Er glaubt, er ist schlauer. Mhm. Und halt sein Glanz. Mhm. Aber das kennen wir doch auch als Menschen.
Ja, wir kennen das.
Leider.
Ja, natürlich.
Wir kennen das nicht.
Leider.
Wir in Sünde gefallen sind, wir kennen das. Ja, ja. Aber wird uns hier bis ins Detail gesagt, woher das kommt? Der Ursprung der Sünde? Ich meine, es war ja alles vollkommen. Gott hat alles sehr gut gemacht. Und auch er heißt, über ihn wird gesagt, er war ein Cherub, er war auf dem Berg Gottes, er war vollkommen.
Aber
und plötzlich ist Sünde da. Wo kommt's her?
Da komme ich jetzt eh wieder auf das zurück, was ich vorher schon mal erwähnt habe. Und für mich kommt es da auch ein bisschen so raus, als würde Gott auch nicht verstehen. Ich habe dir das alles gegeben. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte das passieren? Und ich glaube, es ist halt sehr, sehr schwierig, da eine Antwort drauf zu finden. Denn wie willst du das erklären? Das waren die besten Umstände und er war direkt an Gottes Seite. Wie kann da dann so ein Gedanke aufkommen?
Das ist vielleicht, wenn man auf sich zu schauen beginnt und nicht mehr auf Gott. Dieser Blick, dass alles, was Gott geschenkt hat, sollte dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird. Dass diese Dankbarkeit und diese Freude über das Gott zukommt. Aber wenn ich das umdrehe und auf mich selbst münze, dann steht da eine Spannung. Und je nachdem, wie ich dem Raum gebe, baut sich das dann aus und zieht eine Mauer auf. Ja.
Und weil du gerade sagst, zu sehr auf sich, da fällt mir gerade ein, er war ja neben Gottes Thron und er sah, wie Gott angebetet wird von den Engeln. Und dann bist du halt schon irgendwann mal leicht dazu verleitet, ja okay, wenn die alle in die Richtung schauen, Richtung Gott, ich stehe daneben, beten Gott an, ja das kann ich doch auch annehmen. Und das bringt mich auch zu einem praktischen Leben, kann uns das auch passieren? Und ich glaube ja, wenn wir eben Gottes Wort verkündigen, predigen oder was auch immer machen und Leute dann zu dir kommen und dich dafür loben, was du gemacht hast und so weiter, dass du dann leicht in der Gefahr stehst, dieses Lob nur für dich anzunehmen, aber nicht zur Ehre Gottes. Dass du immer darauf verweist, ja, das gehört eigentlich Gott die Ehre, nicht mir. Ich bin nur der, der halt Sprecher oder das weitergibt, aber Gott gebührt die Ehre.
Ja, das wird uns ja hin Vers 17 ein bisschen geschildert, ja, bis sein Herz sich überhob wegen seiner Schönheit, ja. Damit hat er eben auch seine Weisheit um seines Glanzes willen verderbt, ja. Das heißt, er fing tatsächlich an, sich mehr selber die Ehre zu geben, als Gott die Ehre zu geben, und das hat ihn zu Fall gebracht. Woher das genau kommt, wir wissen es nicht. Das bleibt ein Geheimnis. Es ist uns auch nicht offenbart, beziehungsweise wenn man das sogar bis ins Detail erklären könnte, dann ja, es ist nicht mehr wirklich, dann gibt es plötzlich eine Entschuldigung für die Sünde. Und das kannst du nicht bringen. Ja, bis ins Detail ist es ein Geheimnis. Und dann heißt es, hier ist auf die Erde geworfen und ein Schauspiel geworden. Und da leben wir mittendrin. Ja, da sind wir mittendrin. In Jesaja Kapitel 14, vor Hesekiel haben wir dann bald Jesaja, da wird uns noch etwas gesagt. Jesaja 14, ab Vers 12. Adrian, kannst du uns das lesen? Jesaja 14, 12 bis 15.
Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.
Dankeschön. Welche Details werden uns jetzt hier noch genannt, die wir jetzt in Hesekiel nicht hatten?
Also es reicht ihm sogar nicht das Gleichsein, er möchte über Gott stehen.
Also da kommt so eine Unzufriedenheit durch, ne? Kommt Neid durch.
Ja, vor allem, er sieht sich halt höher als die anderen Engel, weil es heißt ja, ich will über die Sterne Gottes. Die Sterne stehen ja für die Engel. Und eben sich dann Gott gleich machen. Er glaubt, er kann das auch. Aber es ist halt interessant, gell? Er ist ein geschaffenes Wesen und dann glaubt er plötzlich, er kann Gott spielen. Mhm. Das ist immer wieder interessant, faszinierend. Mhm.
Ja, und genau mit dieser Versuchung kommt ja dann auch die Schlange oder Satan an Eva heran. Ja? Wenn ihr davon esst, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Ja? Das ist ja das, was er will.
Das ist ja eh das Interessante. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Mhm. Es wiederholt sich eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Es ist immer das gleiche Vorgehen Satans und es sind immer die gleichen Punkte, an denen wir scheitern. Mhm. Und das siehst du eben hier auch wieder. Weil ja immer Satan versucht, sein Gedankengut und das, was er denkt und was er glaubt, was richtig ist und so, versucht er ja auch uns einzupflanzen oder weiterzugeben oder wie auch immer. Mhm. Und das siehst du eben auch. Mhm. So wie du schon gesagt hast, eben bei Eva dann auch.
Ja.
Das ist ja auch der Zweck der Erde. Also im Prinzip dieses Schauspiel zu sein, um das offenbar zu machen, wohin das führt, um jedem zu zeigen, wie das ausschauen würde, wenn man so handelt nach diesem Herrscher.
Jetzt sind wir da ja mittendrin in diesem Konflikt. Ich lade euch ein, dass wir noch in Matthäus Kapitel 4 was lesen oder es kurz überfliegen. Vielleicht müssen wir nicht den ganzen Abschnitt lesen. Matthäus Kapitel 4, Vers 1 wird uns gesagt, dass Jesus auch versucht wurde, von Satan versucht wurde. Satan begegnet ihm hier in der Wüste. Jesus hat dort gefastet, 40 Tage lang nichts gegessen. Und plötzlich kommt dieser Engel des Lichts, wie er auch genannt wird. Er verstellt sich als ein Engel des Lichts und kommt zu ihm. Und versucht ihn hier. Gleich am Anfang sagte ihm, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch die Steine zu Brot. Was war das jetzt für eine Versuchung?
Naja, für mich wäre das jetzt keine Versuchung, wenn jemand zu mir sagen würde, mach doch Steine zu Brot. Selbst wenn ich sehr hungrig wäre, weil es eine Versuchung ist, die außerhalb meiner Sphären liegt. Ja. Aber Jesus ist ja Gottes Sohn, wie Satan hier auch sagt. Und er hätte zu jedem Zeitpunkt seine göttliche Kraft für sich selbst einsetzen können. Aber es war für ihn auf der Erde klar, nein, ich benutze meine Kraft nur für den Nächsten, für die Menschen hier, nicht für mich selbst. Also dadurch wird eben auch nochmal deutlich diese völlige Selbstlosigkeit Jesu und Gottes, die wir auch in der ganzen Bibel finden. Und das versucht Satan hier eben anzugreifen.
Ja. Und auch sich ganz von Gott abhängig zu machen. Auch Jesus hat sich von seinem Vater abhängig gemacht. Mhm. Er hat darauf vertraut, dass er versorgt wird.
Vor allem wäre ja das Problem gewesen, so wie du schon gesagt hast, hätte Jesus nur einmal für sich selbst seine Göttlichkeit in Anspruch genommen, wäre ja der ganze Erlösungsplan gescheitert. Mhm. Und das ist halt wieder so Satan, wie er vorgeht. Allein schon, wenn du liest in Vers 3, wenn du Gottes Sohn bist, immer schon diese Frage immer schon so. Bist du es wirklich? Jetzt zeig's doch einfach. Mach doch aus diesen Steinen Brot. Jetzt hast du 40 Tage lang nichts gegessen.
Genau.
Das ist schon hart.
Du kannst es doch tun, ja. Ja, ja, ich denke, hier bei dieser Versuchung geht es um die körperlichen Grundbedürfnisse. Ja. Das erleben wir, denke ich, auch im Alltag. Ja. Jedes Mal neu, dass da genau auf dieser Ebene Versuchungen kommen. Und es steht ja auch geschrieben, wir sind in allem versucht worden wie wir, doch ohne Sünde. Und bei der zweiten Versuchung, da hat sogar der Teufel die Möglichkeit, ihn bis in die heilige Stadt zu holen und dort auf die Zinne des Tempels zu stellen. Und ihm dann zu sagen, ja, du kannst dich doch herabstürzen, denn es steht doch geschrieben, er verwendet sogar auch das Wort Gottes. Ja, wird dir nichts passieren, so nach dem Motto, die Verheißung haben wir doch, aber Jesus verwendet wieder das Wort Gottes als Waffe, um klar zu zeigen, dass das jetzt hier alles andere als Glauben wäre, sondern Vermessenheit und Anmaßung. Was ist das für eine Versuchung?
Ja, ist ja wieder interessant. Bei der ersten Versuchung stellt er es eher in Frage, ob er Gottes Sohn ist. Bei der zweiten sagt er jetzt, okay, du bist Gottes Sohn. Jetzt schmeißt dich runter, steht im Alten Testament, Gott wird dich beschützen mit seinen Engeln. Zeig den Leuten jetzt, weil das ist ja beim Tempel, zeig den Leuten jetzt, dass du der große Messias bist und du bist jetzt da und kündige es groß an. Du bist doch Gottes Sohn. Nimm das doch jetzt und mach doch.
Klingt so nach, du hast doch jetzt die Chance, dich den Leuten zu zeigen.
Ja.
Und dann ist doch die Aufmerksamkeit bei dir und dann kriegst du Ruhm und Rang und Ehre und alle werden staunen, wie du jetzt hier von der Zinne runter fliegst und unten unbeschaden ankommst. Und
Machtdemonstration.
Machtdemonstration. Da merken wir auch, da geht es auch um gewisse Grundbedürfnisse, nämlich diese psychischen vielleicht auch. Ja? Und man möchte auch Ansehen haben, man möchte Aufmerksamkeit haben. Auch an diesen Dingen ist Jesus also hier versucht worden. Und er hat das Wort Gottes, ganz klar, auf seiner Seite, nicht auf der Seite des Gegners. Ja, und bei der dritten Versuchung, wo ihn dann tatsächlich auf den Berg noch mitnimmt, heißt es dann dort, ja, ganz klar, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann will ich dir all diese Reiche geben, sagt er. Das ist auch wieder eine Versuchung. Jesus kann dem auch widerstehen mit dem Wort Gottes, das ist klar. Da merken wir, es geht auch hier um geistliche Grundbedürfnisse. Jesus ist in allem versucht worden wie wir, doch ohne Sünde. Er deckt das alles ab. Nun, wir sind ja mittendrin in diesem großen Kampf. In Epheser Kapitel 6 lesen wir von dieser Waffenrüstung. Ich denke, das ist uns allen bekannt. Auch manchen, die zuschauen und zuhören, werden bestimmt davon schon mal gehört haben, von dieser Waffenrüstung. Epheser 6, Vers 12, da wird uns bewusst gemacht, dass wir in diesem Kampf mittendrin sind und nicht mit Blut zu kämpfen haben, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Ja, was denkt ihr? Ist es möglich, wirklich den Versuchungen zu widerstehen? Ist es wirklich möglich, nicht zu sündigen?
Mir kommt da immer die Geschichte, wo das Volk Israel die 10 Gebote bekommt am Berg Sinai und wo sie dann so voller Enthusiasmus sagen, ja, das wollen wir halten und dann kläglich scheitern. Und ich glaube, das ist der Punkt. Aus uns heraus geht das nicht. Wir brauchen die Hilfe, weil es steht ja ganz klar, das ist, wir kämpfen nicht auf Augenhöhe. Also das ist viel zu hoch für uns. Und wir können das nur, indem wir eben diese Schwachheit sehen und vielleicht auch eben diese Sünde nicht wegschauen, sondern uns bewusst sind, aber ohne, dass wir Angst da haben oder erstarren, sondern dass wir einfach darauf vertrauen, wenn wir das Gott vorlegen, dann rüstet er uns damit aus und dann können wir das auch überstehen.
Ja, ich glaube, es wäre möglich. Deshalb ist ja auch das mit der Waffenrüstung. Aber wenn du dir das mal ansiehst, diese Waffenrüstung, wer macht das jeden Tag? Dass er wirklich sich bewusst diese Waffenrüstung Gottes aneignet. Und da sehen wir halt wieder so unser Vorbild, Jesus Christus. Und er hat ja auch als reiner Mensch das alles bewerkstelligt. War aber halt mit einer so einer tiefen Bindung zu Gott und zum Heiligen Geist, dass er es geschafft hat. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, glaube ich, schreibt auch Ellen White, es wäre eigentlich schon möglich, dass wir das auch schaffen. Aber wir müssten uns halt so von Gott abhängig machen. Und eben jeden Tag aufs Neue unsere Beziehung mit Gott so sehr schärfen, dass wir den Tag durchstehen mit ihm. Natürlich von uns heraus schaffen wir es nicht. Aber eigentlich wäre es möglich, ja.
Ich musste jetzt als erstes an 1. Korinther 10, Vers 13 denken. Da steht, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt, über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also, dass auch in der Versuchung Gott auf unserer Seite steht. Er hat mit der Versuchung nichts zu tun. Er ist nicht der, der uns versucht. Er ist nicht der Versucher. Es ist jemand anders. Und wir haben eben diese Verheißung in Epheser 6, dass wir diese Waffenrüstung anziehen können, jederzeit. Und dass, wenn wir das in Anspruch nehmen, dass Gott da auch in der Versuchung bei uns ist und wir die Kraft haben können, auch Versuchung zu widerstehen. Auch wenn wir in der Vergangenheit gefallen sind, auch wenn wir vielleicht auch immer wieder fallen, ist das eine Zusicherung, die gilt für uns.
Du hast ja gerade 1. Korinther 10 gelesen, ne? Vers 13. Da ist ja die Rede von einem Ausweg. Er wird den Ausweg schaffen. Was denkt ihr, ist denn dieser Ausweg?
Jetzt der Ausweg aus der Versuchung.
Also für mich klingt es fast so, als wärst du jetzt auf einer Autobahn unterwegs. Und du brauchst eine Ausfahrt, so einen Exit. Und Gott gibt
auf dem Weg der Sünde bleibst du.
Ja. Und Gott gibt dir wirklich diese Ausfahrt.
Der Heilige Geist, der an uns wirkt, würde ich mal so behaupten. Du musst halt nur dich darauf einlassen. Und ich erlebe das in meinem eigenen Leben. Ich hatte genug Situationen, wo ich im Nachhinein weiß, eigentlich wollte der Heilige Geist, dass ich was anderes mache. Oder der hat ja gewirkt, aber ich war halt leider so dumm und habe es nicht angenommen und habe es ignoriert oder wie auch immer. Das ist halt das, auch weil wir jetzt bei der Waffenrüstung waren, ja. Wenn du die wirklich jeden Tag anlegst, diese Waffenrüstung, glaube ich nicht, dass dir das passiert, dass du diesen Heiligen Geist eben dann nicht hörst oder dass du Gottes Stimme nicht hörst. Und weil wir eben auch bei diesem großen Kampf sind, halt dann schön, wenn es heißt, die Waffenrüstung, wir müssen uns viel mehr Bewusstsein, wir sind da wirklich in einem Kampf drin. Mhm. Da ist Krieg eigentlich. Mhm. Es geht um Leben und Tod. Das ist eigentlich schon der Wahnsinn. Ich glaube, das vergisst man zu oft.
Ja.
Dieses große Ganze, da herrscht wirklich Krieg und es geht um Leben und Tod. Ewiges Leben, ewigen Tod.
Mhm. Genau, und keiner kann sich dem entziehen.
Ja.
Ja, jeder ist da irgendwo doch Teil. Wie es eben heißt, er ist auf die Erde geworfen und es ist ein Schauspiel geworden. Wir stecken da mittendrin. Ja.
Ich glaube, manchmal sind wir einfach zu behütet oder vielleicht wir spüren einfach jetzt hier, wo wir leben, in der Region, dass wir auf so einer Komfortwelle dahinschwimmen, dass wir diese Notwendigkeit nicht so spüren wie jemand, der vielleicht unter Bedrängnis ist oder der wirklich im Krieg ist, wo du so abhängig bist, wo du spürst, du bist machtlos. Wir sind so in Komfort eingehüllt, dass wir glauben, wir haben eh alles unter Kontrolle und es ist so cozy dahin. Ich glaube, da ist einfach die Gefahr relativ groß auch, dass ich eben nicht so diesen Bezug oder diese Sehnsucht spüre, mich da festzuhalten.
Dankeschön.
Ich glaube, dass wir Menschen halt einfach das Problem haben, wenn uns nicht ständig was vor Augen geführt wird, dass wir uns dann schwer tun, das immer uns selber vor Augen zu führen. Deshalb sollten wir ja jeden Tag Gottes Wort studieren, damit uns dieser große Kampf immer wieder vor Augen geführt wird.
Mhm.
Weil wenn wir dann in den Nachrichten von Ukraine-Krieg hören oder welchen Krieg auch immer, das schockiert uns.
Mhm.
Weil das haben wir vor Augen und es wird uns immer wieder gezeigt. Aber es gibt auch andere Kriege auf der Welt.
Mhm.
Keine Ahnung, Bürgerkrieg in Afrika. Mhm. Denkt keiner drüber nach. Mhm. Ja, weil es uns nicht vor Augen geführt wird.
Mhm.
Und das passiert uns, glaube ich, auch oft eben bei diesem großen Kampf zwischen Gott und Satan. Dass wir uns das leider halt viel zu selten wirklich vor Augen führen, was da eigentlich im Hintergrund passiert und wie heftig das eigentlich wirklich ist.
Genau, ja, und indem wir uns vor Augen führen, merken wir auch nicht nur, dass wir mittendrin stecken, sondern Gott gibt uns auch durch sein Wort Möglichkeiten, Strategien, Ideen, auch den Versuchungen vielleicht zu widerstehen. Und ich nehme mal diese Frage und gebe sie mal weiter an die Zuschauer. Ja, was denkt ihr denn? Ist es tatsächlich möglich, den Versuchungen zu widerstehen? Ist es denn wirklich notwendig, dass wir sündigen müssen oder gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, dass wir nicht sündigen müssen? Und welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht, gerade wenn es darum geht, Versuchungen zu widerstehen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Antworten. Ich danke euch. Wir beten noch gemeinsam mit Adrian.
Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du uns so einen mächtigen Einblick gibst in das, was ja nicht nur auf dieser Welt, sondern auch darüber hinaus passiert ist und passiert, über diesen Kampf, der herrscht, diesen Kampf, den du für uns kämpfst. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns beistehst in diesem Kampf, dass wir die Verheißungen, die du uns gibst, dass wir die Waffenrüstung anziehen, dass wir mit dir diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen, dass wir auf dich schauen, dass wir mit dir verbunden sind. Und ja, dass wir dann, wenn dieser große Kampf zu Ende ist, jubeln können, wenn wir mit dir zusammen in einer Welt ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod sein können. Herr, das ist unsere Hoffnung. Wir danken dir dafür, dass wir diese Hoffnung haben können. Bitte gib uns die Möglichkeit, diese Hoffnung auch zu teilen, wo es angebracht ist, wo es Leute gibt, die das hören müssen und möchten. Und wir danken dir für dieses Gespräch und für deinen Segen. Für deine Kraft auch in der Versuchung. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.